Jesus zog durch alle Städte und Dörfer jener Gegend. Er lehrte in den Synagogen, er verkündete die Botschaft vom Reich Gottes und heilte alle Kranken und Leidenden. Als er die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefstes Mitgefühl, denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sagte er seinen Jüngern, die Ernte ist groß, doch es sind nur wenige Arbeiter da. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Ein Auszug aus dem Leben Jesu, den wir hier haben, aus dem, was er getan hat, was sein Anliegen war, was er machte. Er verkündete, so fängt dieser Abschnitt an, die Botschaft vom Reich Gottes. Da bricht etwas Neues an. Und das war allen klar, die Jesus zuhörten, mit ihm geschieht etwas Neues. Wenn Johannes der Täufer, wenn Jesus, Johannes war sein Vorläufer und Ankündiger, wenn sie beide vom kommenden Gottesreich sprachen, dann rissen sie viele fromme Menschen aus der Sicherheit, wir stammen von Abraham ab und alles ist gut. Denn so dachten in Israel damals viele Menschen. Das Leben der Menschen sprach dabei oft eine ganz andere Sprache. Es ließ sogar erkennen, Entschuldigung, dass sie möglicherweise Gott gar nicht wirklich glaubten. Sie wurden aus ihrer Sicherheit gerissen, viele begriffen, dass es gut war, sich wirklich auf Gott einzulassen und nach seinem Willen zu fragen. Reich Gottes bedeutet immer eine Überwindung bisheriger Strukturen. Die Menschen mussten erkennen, dass sie sich nicht endgültig einrichten konnten. Sie konnten sich nicht beruhigt zurücklehnen, weil ja jetzt alles in Ordnung war. Mit der Verkündigung des Reiches Gottes war klar, der Blick darf jetzt nach vorne gerichtet werden und nicht zurück. So wie Jesus in Lukas 9 sagte, wer die Hand an den Pflug legt und dann zurückschaut, ist nicht brauchbar für das Reich Gottes. Reich Gottes geht nach vorne, es vergrößert sich. Gott ruft Menschen in seine Nachfolge. Es bedeutet manchmal, gesicherte Strukturen hinter sich zu lassen und zu schauen, wohin Gott führt. Wer anfängt, zu Christus zu gehören, da ist das nicht das Ende einer langen Suche, sondern der Beginn eines neuen, spannenden Abenteuers. Davon redete Jesus, aber es blieb nicht beim Reden. Nicht Konservierung wollte er, sondern Veränderung. Leben wollte er, nicht erstarren. Reich Gottes, das hieß für Jesus auch, er wendet sich allen zu. Er heilte alle Kranken und Leidenden, so berichtet Matthäus das. Jesus begegnet den Menschen ganzheitlich. Er ist nie zu Menschen hingegangen, nur um sie mal zu bekehren. Er nahm sie in ihrer Ganzheit wahr. Er erzählte ihnen von Gott, von seiner Barmherzigkeit. Er brachte ihnen möglicherweise Wasser. Dankeschön, Mortese. Auf euer Wohl. Ja, er erzählte ihnen von Gott, aber eben nicht nur mit Worten, sondern mit seinem ganzen Sein. Das Weitergeben, die Einladung in das Reich Gottes, das Weitergeben des Evangeliums, das gehört immer zusammen mit der Hinwendung an den ganzen Menschen. Deswegen ist der Auftrag christlicher Gemeinde nie nur Menschen zu bekehren, sondern immer auch ihnen ganzheitlich und diakonisch zu begegnen. Nicht Glaubenssätze sollen vermittelt werden, sondern Gottes Liebe, der sich dem ganzen Menschen zuwendet, nicht nur seiner zu errettenden Seele. Als er die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren erschöpft und hilflos wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Ich glaube, das habe ich hier, nee, habe ich nicht. Das hier mit Mitgefühl und in manchen Bibelübersetzungen mit Erbarmen übersetzte Wort gibt es in der zeitgenössischen Literatur außerhalb des Neuen Testamentes ganz selten. Es wird aber immer wieder verwendet, um Jesu Einstellung zu den Menschen zu beschreiben. Sein Motiv, dass er sich Menschen zuwendet, ist Erbarmen. Ein Wort, das von einem anderen griechischen Wort abgeleitet wird, das die inneren Organe oder ein herzliches Verlangen des Menschen beschreibt. Jesu Zuwendung war eine Gesamtzuwendung des Menschen Jesus, der diesen anderen Menschen begegnete. Er konnte nicht nur beobachten, was sie taten. So wie er es immer tat, hat Jesus wohl auch hier mit den Menschen gesprochen, ihnen zugehört. Jesus sah die Menschen in ihrer Not. Er nahm sie wahr. Ihre Erschöpfung, ihre Hilflosigkeit, ihre Orientierungslosigkeit. Er litt mit ihnen. Sie waren ihm nicht egal. Immer wieder lesen wir in den Evangelien von dieser Barmherzigkeit Jesu, davon, wie Jesus mit den Menschen leidet, mit denen, die krank sind. Da stehen vor ihm in Matthäus 20 einige Blinde. Jesus fragt sie, was sie von ihm wollen, und sie sagen, wir würden gerne sehen. Und Matthäus erzählt, da ergriff ihn tiefes Mitgefühl, er berührte ihre Augen und im selben Augenblick konnten sie sehen. Von da an folgten sie Jesus nach. Im Neuen Testament lesen wir auch, wie Medizin und Ärzte Menschen helfen, aber oft griff Jesus hier ganz konkret ein, auf übernatürliche Art und Weise. Das ist vielleicht auch ein ganz anderes Thema, aber es wird klar, Jesus wandte sich Menschen zu. Er redete mit ihnen nicht nur über das Reich Gottes, sondern er sorgte auch für sie. Jesus leidet mit den Menschen, die trauern. Da wird erzählt, wie Jesus in die Stadt Nain zog, begleitet von seinen Jüngern. Als er sich dem Stadttor näherte, kam ein Trauerzug entgegen. Der Tote war der einzige Sohn einer Witwe gewesen. Zahlreiche Menschen begleiteten die Mutter. Als der Herr die Frau sah, und da steht genau das gleiche Wort, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Weine nicht, sagte er zu ihr. Jesus fühlte mit, auch mit denen, die hungern. Auch da kommt es vor, dass Menschen mit ihm ziehen, und Israel hatte noch nicht so viele Restaurants und Imbissbuden, wie das heute vielleicht sein mag. Und Menschen waren bei Jesus, aber sie hatten nichts mehr zu essen. Und Jesus sorgte dafür. Auch in diesem Falle auf eine natürlich nicht erklärbare Art und Weise. Aber er guckte nicht nur, dass Leute ihm zuhörten und sahen, wie toll er predigte, sondern er sorgte dafür, dass die auch was zu essen haben. Jesus hatte Erbarmen und Mitleid mit denen, die verlassen sind. Der Anblick eines Aussätzigen, der aus der Gemeinschaft der Menschen verstoßen war und bei lebendigem Leib das Leben eines Toten führte, von allen verlassen und verstoßen, bewirkte, dass er sich seiner, dieses Mannes, dieses Aussätzigen oder Leprakranken erbarmte und seine Macht erwies. Und Jesus hatte Mitleid mit den Menschen, die verwirrt sind. Nicht verwirrt im Sinne der geistigen Verwirrung allein, sondern die nicht mehr wussten, woran soll ich mich denn orientieren. Menschen sehnten sich verzweifelt nach Gott. Die Schriftgelehrten hatten ihnen oft nichts anzubieten. Die Pharisäer und Schriftgelehrten, die meinten, sie seien die ganz besonders Frommen, duckten die Menschen unter der unerträglichen Last unzähliger Gesetzesvorschriften. Die Religion stellte keinen Trost dar, sondern Last. Die Menschen dieser Zeit werden von Matthäus hier mit zwei Worten beschrieben. Geschunden, zerstückelt, ausgeplündert, so könnte man diese Worte übersetzen, die er hier gebraucht, oder niedergeworfen und ausgestreckt daliegen. Bilder, die wir in unserer deutschen Sprache in einem Wort gar nicht so zusammenfassen können. Jesus hat Erbarmen mit diesen Menschen. Christlicher Glaube ist eben nicht dazu da, Menschen zu entmutigen, sondern sie zu ermutigen. Nicht um sie niederzudrücken, sondern um sie zu beflügeln. Wenn du in eine christliche Gemeinschaft kommst und du hast das Gefühl, ein dunkler, grauer Schleier legt sich über dich und Druck entfaltet sich, dann ist etwas faul. Da, wo Jesus ist, da, wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit. Da geht es gut. Jesus will mit uns arbeiten daran, dass sich sein Reich ausbreitet. Jesus hat seine göttliche Herrlichkeit aufgegeben und ist Mensch geworden. Er war Mensch mit allen menschlichen Begrenzungen. Und deswegen war es Jesus in dieser Zeit, als er auf der Erde war, auch nicht möglich, sich allen Menschen wirklich zuzuwenden. Dazu braucht es mehr Menschen. Und Gott hat sich entschieden, dass das heute auch so ist. Wir erleben das heute an vielen Stellen. Was könnte man alles tun, wenn man genug Leute hätte? Oft liegt die Arbeit, ob das in Gemeinden und Kirchen ist, in sozialen Tätigkeiten, nur in der Hand von ganz wenigen Händen. Es werden Menschen gebraucht, die sich anderen zuwenden, an ihnen interessiert sind, ganzheitlich helfen. Aber wie kommt man an diese Menschen? Vermutlich hätte ein sogenannter starker Leiter, wie einige es auch für christliche Gemeinden fordern, jetzt eingeteilt. Er hätte gesagt, das ist die Situation, wir brauchen Mitarbeiter, guck dir mal die armen Menschen an. So, und jetzt mach mal, du gehst dahin, du gehst dorthin und du machst das da. So geht das. Schließlich standen ja alle da, die Jünger Jesu. Und so gibt es immer wieder Appelle, Aufrufe, manchmal vielleicht sogar Beschimpfungen der faulen Gemeinde. Aber oft ist es doch auch ein Zeichen für die Unkenntnis über die Lebenssituation eines Menschen, wenn man Erwartungen an ihn stellt, die er möglicherweise gar nicht erfüllen kann. Jesus beschreitet hier einen ganz anderen Weg. Jesus war nicht solch ein starker Leiter, der Leuten Befehle erteilte. Jesus macht das anders. Er sagt, die Ernte ist groß, doch es sind nur wenige Arbeiter da. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Jesus spricht von Gebet statt Aktionismus. Er fordert sie nicht auf, diese Arbeit zu tun. Er sagt, bittet. Gebet heißt, ich gebe etwas aus der Hand. Ich gebe etwas in die Hand Gottes. Ich bitte ihn um seine Hilfe. Diese Aussage habe ich früher, meine alten Andachten aus dieser Zeit, die gibt es natürlich nicht digital, die müssen auf irgendeinem Ordner auf unserem Speicher vergammeln, aber ich weiß es noch. Diese Aussage habe ich früher ganz schnell erledigt. Das habe ich mit einem Satz weggewischt. Ja, ja, Sie sollen beten, aber dann in Kapitel 10, Vers 1, da heißt es doch, Jesus rief die jetzt zu sich und dann sandte er sie aus und dann wurde kräftig evangelisiert. Mit den 4 geistlichen Gesetzen in der Hand wurden die Leute bekehrt. Also nicht ganz, aber so war die Vorstellung. Ja, Sie sollten bitten. Und das ist wichtig. Jesus ruft nicht dazu auf, sich zu melden. Er ruft dazu auf, zu beten. Natürlich kann es einem passieren, wenn man betet, dass man dann auch selber erkennt, wie Gott und wo Gott einen gebrauchen kann. Und das ist schön. Aber Jesus zwingt niemanden. Er sagt, redet mit Gott darüber. Gebet richtet sich an Gott. Gebet zeigt, nein, eigentlich können wir es nicht machen. Als der Landesverband Südwest gegründet wurde, warten wir ein wichtiges Leitwort aus dem 2. Buch Chronika. Da heißt es, wenn mein Volk, über das mein Name genannt ist, sich demütigt, dass sie beten und mein Angesicht suchen und sich von ihren bösen Wegen bekehren, so will ich vom Himmel her hören und ihre Sünde vergeben und ihr Land heilen. Ein Predigttext für sich, das ist mir klar. Aber was mir hier wichtig ist, ist, dass das Entscheidende, was damals geprägt hat und was uns eigentlich auch heute prägen sollte, dass wir Gottes Angesicht suchen. Wer betet, weiß, dass nur Gott die Fähigkeit zu solcher Arbeit verleihen kann. Er schickt die Menschen. Eigentlich heißt das Wort, das da gebraucht wird, sogar, er treibt sie hinaus. Er rührt Menschen an und gibt ihnen Vollmacht für die notwendige Arbeit. Das können wir nach dem Abschnitt in Matthäus 9 lesen. Jesus schickt seine Jünger nicht einfach so los, sondern er gibt ihnen das, was sie brauchen. Nicht schon eine mehr oder weniger große Einsicht in die Notwendigkeit ihrer Hilfe oder Mitarbeit macht die Jünger zu Mitarbeitern des Erbarmens Jesu. Ihr Gespräch mit dem Herrn der Ernte führt dazu, dass sie gehen. Gott war und ist der Handelnde. Er ist der, der Menschen in seine Nachfolge ruft. Nicht irgendwelche missionarischen Tricks. Er ist der, der seine Gemeinde baut. Er ist schuld dafür, welche Menschen in dieser Gemeinde sind. Gott ist der entscheidend Handelnde. Alles andere verformt das, was Gott sich als sein Reich gedacht hat. Mit den Menschen, die er bevollmächtigt, möchte Gott in dieser Welt handeln. Deswegen haben nicht wir zu entscheiden, was gut und richtig ist, sondern er. Sein Handeln mag uns manchmal vielleicht sogar stören. Wir wünschen uns manchmal andere Menschen, andere Mitarbeiter. Ich bin jahrzehntelang mit Teams von jungen Leuten in verschiedensten Orten in unserem Land gewesen und wir haben Gemeinden in ihrem Bemühen um Menschen unterstützt. Und wie oft habe ich mir andere Mitarbeiter gewünscht. Wie oft habe ich gedacht, das geht doch nur wirklich anders. Und wie oft habe ich dabei vergessen, dass ich es auch nicht besser mache. Wie oft habe ich dabei meine eigenen Fehler und Schwächen übersehen. Wie oft habe ich dabei darauf geschaut, was irgendjemand für Konzepte und Strategien und Pläne entwickelt hat und wie man es hätte machen sollen und habe vergessen, dass Gott eigentlich der ist, der handelt. Und es viel wichtiger ist, darauf zu achten, was er tut, welche Menschen er sendet, welche Menschen unsere Nachbarn, Freunde, Kollegen sind, welche Menschen in unserer Gemeinde sind und was sie für Fähigkeiten, für Wünsche, für Träume haben. Vielleicht wünschen wir uns manchmal in manchen Dingen eine andere Vorgehensweise. Und überhaupt haben wir viele nette und berechtigte Wünsche. Aber vielleicht hat Gott manchmal ganz andere. Vielleicht müssen wir lernen, nicht mehr zu sehr auf unsere Wünsche und Vorstellungen zu schauen. Vielleicht auch unser oft überholtes Bild von dem, wie Gemeinde sein müsste, über Bord zu werfen. Lasst uns wieder Gottes Angesicht suchen, auf das achten, was er getan hat und was er tut. Und alle Menschen herzlich bei uns willkommen zu heißen. Guten Tag. Gott ist der, an dem wir uns orientieren dürfen. Gott ist der, der seine Gemeinde baut. Gott ist der, der unser Herz in ein Herz verwandeln will, das wirklich Erbarmen mit den Menschen hat, denen wir begegnen. So will er sein Reich bauen. Dass er das nicht alleine macht, sondern mit dir. Das ist eine Wertschätzung Gottes, die du erfahren darfst. Nimm sie an. Lass dein Herz von ihm verändern. Amen.